Willkommen bei einer neuen Folge von Halb 10 FM, eurem Podcast für eine linke Politik. Wie viele unserer Zuschauerinnen und Zuhörerinnen sicher schon wissen, passiert gerade jetzt Historisches. In Bessemer, Alabama, werden über 5.800 Arbeiterinnen in einem Amazon-Warenhaus entscheiden, ob sie die erste US-amerikanische Amazon-Gewerkschaft gründen. Wie wir wissen, ist Amazon der größte Gewinner während der Pandemie und hat als Konzern eine lange und irritierende Geschichte von Ausbeutung ihrer Arbeiterinnen, sei es jetzt diejenigen, die im Lagerhaus arbeiten oder die Händler, die Amazon-Plattformen benutzen, um Waren zu verkaufen. Eine bodenlose Frechheit, ich nenne jetzt ein paar Beispiele, ereignete sich letzten März zu Beginn der Pandemie, als einige hochrangige Manager entschieden, einen Amazon-Arbeiter in Staten Island, New York, zu diffamieren, weil er es wagte, einen Streik mitzuorganisieren. Sie stellten ihn als dumm und nicht schlagfertig dar und in einer besonders absurden Täter-Opfer-Umkehrung unterstellten sie ihm Fahrlässigkeit gegenüber Covid-19. Vor kurzem musste der Tech-Konzern Lieferantinnen und Fahrerinnen die Summe von $61,7 Millionen als Entschädigung von gestohlenem Trinkgeld zahlen. Und im US-Kongress gibt es nun den Versuch, den Konzern aufgrund von Verstößen von US-Antitrust-Gesetzen, das sind Gesetze, die Monopole sowie Preisabsprachen verhindern sollen, vorzugehen. In Deutschland rief zu Weihnachten die Gewerkschaft Verdi Streiks an mehreren Amazon-Standorten aus. Ihr Ziel war die Anerkennung der Flächentarifverträge des Einzel- und Versandhandels sowie der Abschluss eines gerechten Tarifvertrags. Und heute reden wir mit Andreas Gangl, einem Amazon-Mitarbeiter und Gewerkschaftler aus Bad Hersfeld. Hallo Andreas, vielen Dank, dass du heute mit uns sprichst. Willst du etwas hier ergänzen und vielleicht dich auch selber vorstellen?
Ja, hallo erstmal. Wie gesagt, Andreas Gangl. Ich arbeite am Amazon-Standort in Bad Hersfeld seit über 12 Jahren und bin Gewerkschaftler auch seit über 10 Jahren und war mehr oder weniger von Anfang an bei der Organisierung der Streiks bei Amazon in Bad Hersfeld mit dabei.
Wie sind diese Streiks eigentlich ausgegangen? Ich habe viel darüber gelesen, am 23. Dezember oder am 21. Dezember haben sie angefangen, aber habt ihr jetzt euren Tarifvertrag?
Nein, wir haben bis heute keinen Tarifvertrag. Amazon verweigert sich vollkommen, überhaupt mit uns darüber zu reden. So läuft es seit, wie viel sind es jetzt, 8 Jahren. Sind wir ja im Streik und bis heute sind sie nicht bereit, mit uns zu verhandeln.
Okay. Gibt es denn Unterstützung von politischer Seite, euch da irgendwie unter die Arme zu greifen, dass es einen Tarifvertrag auch für euch gibt?
Ja, politische Unterstützung haben wir auch immer wieder bekommen, also gerade von der Partei Die Linke, die hat uns über die ganzen Jahre immer unterstützt, aber auch andere Parteien, SPD, die Grünen waren auch und haben sich solidarisch erklärt bei den Streiks. Aber in Deutschland ist halt so, dass die Tarifautonomie gilt und die Politik sich mehr oder weniger raushält und das eine Sache zwischen den Arbeitgeber und den Gewerkschaften ist.
Ich könnte die Politik nicht vorschreiben, ob einer bestimmten Größe eines Unternehmens, einer bestimmten Größe an Arbeitnehmern sind Tarifvereinbarungen verpflichtend? Wie die dann aussehen, ist ja dann Sache der Tarifpartner.
Das würde auf jeden Fall helfen. Wäre einfacher, weil man müsste jetzt nicht, momentan eine gewisse Mächtigkeit zu haben, müssen wir halt Kollegen organisieren. Und das ist natürlich in dem Umfeld Amazon relativ schwierig. Wenn ich bei uns am Standort, das sind auch etliche, die sind zufrieden, dass sie überhaupt Arbeit haben. Amazon ist jetzt auch nicht der Arbeitgeber, der am schlechtesten zahlt in der Gegend. Und da sind halt auch welche, die sind halt zufrieden. Die kommen aus einer langen Arbeitslosigkeit. Und wenn natürlich die das Gesetz so wäre, dass man Tarifabschluss machen müsste, wäre das natürlich einfacher. Dann müssten sie sich mit uns zusammensetzen.
Ihr hört die Stimme von Jenny Günther. Entschuldigung, ich habe ganz vergessen, dich vorzustellen. Jenny, vielleicht magst du dich auch kurz vorstellen. Das ist meine Schuld.
Ich bin ja auch gleich thematisch eingestiegen. Deswegen, also ich bin die Jenny. Ich mache den Einmischen-Podcast und freue mich hier, ich glaube, das dritte Mal beim Halb-10-FM-Podcast dabei zu sein. Danke für die Einladung und ja, bin mal gespannt. Heute geht's ja um Amazon. Das ist auch so einer meiner Lieblingsendgegner, Jeff Bezos.
Okay, und zu Jeff Bezos. Wir haben jetzt ein bisschen über Bad Hersfeld geredet. Jeff Bezos, er wirkt ein bisschen als er einem, ich weiß nicht, ob ihr die Bücher von Ayn Rand kennt. Ayn Rand, die große russische Philosophin aus Amerika, die gesagt hat, dass das Beste, was man sein kann, ist ein Egoist. Alles andere, Altruismus ist böse und ja, er hat eine ganze Philosophie darauf gegründet und Bücher darüber geschrieben, die in Amerika noch immer gelesen werden und vor allem von Leuten in Kalifornien und von Tech-Menschen. Und Jeff Bezos wirkt wirklich, als ob er einem Ayn Rand-Roman entsprungen wäre und ist mit 184,6 Milliarden Dollar aktuell der reichste Mann der Welt. Nach ihm kommt ein anderer Mann aus Kalifornien, also aus Kalifornien, aus Südafrika, jetzt Kalifornien, Elon Musk, Besitzer von Tesla, mit 177,2 Milliarden Dollar. Wie sind diese Menschen so reich geworden, Andreas? Was sagst du aus deiner Perspektive als Amazon-Mitarbeiter?
Weil ein Haufen Arbeiter harte Arbeit geleistet haben und das für wenig Geld, würde ich mal sagen. Nein, gut, das könnte man sagen, ja, die Aktien sind halt so sprunghaft dann auch nach oben gegangen, aber
Also ja, du hast vollkommen recht, weil Arbeiter ausgebeutet werden. Oder ich meine, ich verstehe auch sozusagen, das ist die einfachste Antwort, die man geben kann. Ja, so ist Jeff Bezos der reichste Mann der Welt geworden. Aber die Firma Amazon, der Konzern Amazon hat eigentlich, wenn ich das richtig verstehe, ich weiß nicht, ob du das, ob sozusagen das auch ein Thema ist, in Deutschland immer Gewinne gemacht, weil sie halt die Preise so sehr niedrig gehalten haben. Sie konnten die Waren am billigsten verkaufen und damit haben sie Verluste gemacht, die sie halt dann in anderen so Bereichen kompensieren wollten. Trotzdem, Jeff Bezos, der reichste Mann der Welt, das ist ein Geschäftsmodell, das wirklich funktioniert. Und er ist viel reicher geworden, oder? Jetzt mit der Pandemie.
Ich meine, durch die Pandemie, die Leute bestellen halt jetzt online. Und wo bestellen sie hauptsächlich? Bei Amazon, weil die halt alles anbieten. Oder fast alles, was man kaufen kann, kriegst du bei Amazon. Und die Geschäfte haben zu. Und ich meine, Kurzarbeit war bei uns letztes Jahr nicht mal ein Hauch eines Themas, sondern es sollte sogar noch eingestellt werden während der Pandemie und noch mehr Leute.
Wie ist denn das mit der Ausweitung des Handels in Richtung Lebensmittel? Wie ist das im letzten Jahr gelaufen? Konnte da Jeff Bezos sozusagen expandieren? Das war ja der große Plan, vor allem während der Pandemie.
Bei uns, wir haben jetzt nur wenig Lebensmittel bei uns im Lager. Verpackte Sachen, lang haltbare Sachen, ja. Was bei uns letztes Jahr, wo die Geschäfte schließen mussten hier, wurden bei uns halt so Sachen wie Klopapier und Waschmittel und sowas wurden dann plötzlich wieder eingelagert. Weil das haben wir normalerweise nicht auf Lager. Das wird von woanders verschickt.
Ich habe eine Frage für dich, Andreas. Wir haben jetzt ein bisschen über was hat Jeff Bezos reich gemacht worden, gesprochen. Und ich wollte nur auf euren Slogan hinweisen, Make Amazon Pay. Es weist auf die Verantwortung des Konzerns Amazons ihren Arbeiterinnen gegenüber. Und es heißt, Jeff Bezos könnte jedem in seiner Firma $100,000 geben oder Euro und würde genauso reich sein wie zu Beginn der Pandemie. Also so viel reicher ist er geworden. Und ich möchte eigentlich nur fragen, diese Aufforderung aus einer anderen Perspektive besprechen. Wer muss eigentlich darauf bestehen, dass Amazon bezahlt? Siehst du eine Chance da in einem internationalen Netzwerk von Gewerkschaften? Oder müssen sich auch Staaten wie Deutschland einmischen und eingreifen, um darauf zu bestehen, dass Amazon ihre Arbeiterinnen jetzt mehr bezahlt?
Ja, ich glaub weltweit, die ganze Gesellschaft muss sich überlegen, Amazon zahlt keine Steuern. Sie machen Werbung jetzt, dass sie CO2-neutral werden und dieses Greenwashing-Werbung, was läuft, aber meiner Meinung nach ist Amazon einer der weltgrößten Umweltverschmutzer. Und dann werden die Leute noch schlecht bezahlt und sehr oft auch befristet nur beschäftigt deshalb stellt sich doch für die ganze Gesellschaft die Frage, ob das Modell das richtige Modell ist oder ob Amazon zur Kasse gebeten wird. Und wenn sie schon bei der Umweltverschmutzung, bei den Steuern nicht zahlen, dann sollen sie auch wenigstens uns Arbeiter ordentlich bezahlen.
Wie du sagst, das ist eigentlich eine Sache, die uns alle interessieren sollte. Glaubst du, das ist jetzt eine, also nach den Streiks, dass es mehr ins Bewusstsein jetzt jedes so Deutschen, bleiben wir jetzt mit Deutschland oder bei Deutschland gedrungen, was jetzt in Amazon passiert, was in den Warenhäusern passiert und was für eine Rolle Amazon spielt überhaupt global auch bezüglich Umwelt und Verschmutzung?
Ja, ich glaube nicht, dass es jetzt schon wirklich in der großen Breite in der Gesellschaft ist. Also ich glaube, die meisten machen sich immer noch keine Gedanken. Die wollen nur ihre Ware so schnell wie möglich haben. Aber ich merke schon, dass eine Bewegung momentan irgendwie, finde ich, entsteht. Also Presseanfragen sind verstärkt auch die letzten Wochen. Wir haben unser weltweites Bündnis mit Make Amazon Pay, wo zig Organisationen da inzwischen mit dabei sind, von Greenpeace bis weltweit Gewerkschaften und zig Organisationen für Steuergerechtigkeit und. Und ich bin schon der Auffassung, da entsteht jetzt wirklich eine Bewegung, wo vorher jetzt vielleicht, das streiken halt ein paar in Deutschland und ja, wird auch mal gern drüber berichtet, aber es hat, meine ich dann vorher, mal so viele nicht interessiert.
Wie läuft es denn mit der gewerkschaftlichen Organisation in Deutschland an dem Standort, an dem du arbeitest? War das irgendwie schwierig, Menschen dazu zu bewegen, mit der Gewerkschaft zusammenzuarbeiten? Wie viele Gewerkschaftsmitglieder habt ihr? Wie ist der Organisationsstand? Weil eigentlich beobachtet man ja in Deutschland in den letzten Jahren, vor allem seit der Wende, massiver Einbruch der Gewerkschaftsmitglieder. Und was ich bei vor allem auch Tesla beobachten kann, ist, dass sie zwar mehr bezahlen als der Durchschnitt, das glaube ich entspricht auch dem, was Amazon so betreibt in Deutschland, aber nicht nach Tarif. Und das sind Menschen, wie du beschrieben hast, die froh sind, einen Job zu haben, die man dann auch mehr auspressen kann sozusagen. Also die eher bereit sind, negative Sachen in Kauf zu nehmen, wie Überstunden, die nicht bezahlt werden oder vielleicht auch mehr gesundheitliche Schäden. Gleichzeitig sind das aber Menschen, die in Deutschland doch eher wenig mit der Gewerkschaft zu tun haben. Also wie groß ist die Herausforderung für jetzt euch gewesen, die Mitarbeiter zu motivieren, sich dem Arbeitskampf anzuschließen?
Ja, ich meine, wir hatten, in der Gewerkschaft war eigentlich schon relativ früh auch im Unternehmen, dass wir das Mitglieder waren, aber der richtige Schub begann ja halt 2011. Da hatte dann die Gewerkschaft ein Organizing-Projekt ins Leben gerufen, hat extra Sekretäre, Hauptamtliche abgestellt, die nur für uns da waren, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, wenn wir irgendwas hatten. Und aber was sie halt gemacht haben, sie haben uns eigentlich nur einen Raum geboten. Hier ist das Gewerkschaftshaus, setzt euch zusammen, was sind eure Probleme? Und wir haben einfach angesprochen, was sind unsere Probleme und wo ist das Ganze entstanden. Und wir hatten viele Probleme damals, ob es jetzt die Klimatisierung in der Halle ist, 6 Jahre keine Lohnerhöhung und auch persönliche Probleme, die Art und Weise, wie mit einem umgegangen wurde und sowas. Und das entwickelte sich dann relativ schnell, die bis 2013. Wir haben angefangen mit 90 Mitgliedern und waren nach 2 Jahren bei 700, 800 Mitgliedern. Und die Schwiege waren dann die Jahre danach. Ich meine, wir haben so einen Organisationsgrad von bei den Festangestellten von 30%. Momentan schaffen sie mir es eigentlich eher, das nur zu halten, als noch weiter auszubauen. Weil halt auch Leute halt wieder das Unternehmen verlassen oder werden halt, weil sie halt auch schon lang da sind, sind sie oft dann krank geworden durch die Arbeit auch teilweise belastet und werden dann krankheitsbedingt gekündigt oder manche können, sind aber, wollen es einfach nicht mehr verlassen, das Unternehmen und ist halt dann schwierig, immer wieder neue Leute zu gewinnen. Gerade wenn sie befristet sind, ist das ganz schwierig, dass die in die Gewerkschaft gehen.
Gab es seit 2011, also seit ihr angefangen habt, euch auch mit der Gewerkschaft zu organisieren, eine Veränderung des Verhaltens von Amazon und der Führungsebene gegenüber den Arbeitnehmern jetzt bei euch?
Ja,
also die Probleme, die du beschrieben hast, vor allem bezüglich des Umgangs mit den Arbeitnehmern, gab es da Verbesserungen?
Ja, schwierig. Also die Art und Weise, wie sie mit einem umspringen, glaube ich, ist teilweise immer noch so. Man geht hin und sagt, ich habe ein Problem und kriegt als Antwort, nee, du hast kein Problem. Das ist, stellt sich nicht das Problem. Und dann steht man da und weiß nicht, was man sagen will. Die Sache ist die, die Belegschaft hat sich total verändert in den ganzen Jahren. Wo wir 2011 eine schüchterne, zurückhaltende Belegschaft ist die total selbstbewusst geworden. Wenn dann der Manager irgendwas sagt hier, kriegt er dann mal auch knallhart, du kannst mir hier gar nichts zu sagen, das lasse ich mir nicht bieten und wir kriegen da verbal voll eine dann ab. Und
Das freut mich zu hören. Was glaubst du, okay, du hast gesagt, in den letzten Jahren hat sich sozusagen ein Bewusstsein jetzt bei Arbeiterinnen bei Amazon entwickelt. Glaubst du, das hat etwas damit zu tun, dass mehr Menschen einfach klar ist, was Amazon sozusagen, was für einen ausbeuterischen Konzern das ist? Oder vor allem jetzt mit der Pandemie, dass das halt ein Konzern ist, der riesige Gewinne gemacht hat, wo andere gelitten haben?
Ja, also das ist, glaube ich, schon den meisten, fast allen bewusst. Also es gibt natürlich eine kleine Gruppe auch, die immer nur Amazon nachfragen, was die erzählen. Aber selbst viele, die nicht mitstreiken, weil sie irgendwie Angst haben oder sich nicht beteiligen wollen an sowas, selbst denen ist klar, in welcher Situation sie sind.
Und du hast beschrieben so einige Probleme, so die Amazon-Arbeiterinnen haben, zum Beispiel mit Klimaanlage, hast du gesagt, in den Warenhäusern. Das sind Probleme, die ich meine, ich habe mir diese Doku, Jenny und ich und Andreas haben ein bisschen so vom Beginn der Sendung miteinander geplauscht. Ich habe mir diese berühmte Doku nicht angeschaut zu den Arbeitsbedingungen bei Amazon-Arbeiterinnen, aber ich habe stark das Gefühl, dass so international wie die Firma ist, auch die Probleme, die es dort bei Arbeiterinnen gibt, auch international sind. Und daher wollte ich dich fragen, glaubst du, dass während der Pandemie diese internationale Solidarität gewachsen ist? Und kannst du vielleicht Beispiele geben, wo du gesagt hast, du bist auch im Austausch mit anderen Leuten außerhalb Bad Hersfeld, oder?
Wir haben eine internationale Gruppe, die ist schon 2015 entstanden, wo Amazon in Polen expandiert hat, neue Lager aufgemacht haben und die halt explizit nur für den deutschen Markt arbeiten. Es gibt bis heute kein Amazon PL Und diese Lager arbeiten hauptsächlich für uns und da entstanden auch gewerkschaftliche Organisationen, da war eine Gewerkschaft aktiv und wir haben dann miteinander Kontakt aufgenommen. Die kamen zu uns und wir sind nach Polen gefahren und so entstand die Gruppe dann kamen dann die Franzosen mit dabei, die Spanier, Italien und mit Amerika haben wir dann auch Kontakt aufgenommen. Erst waren die Tech Workers in Seattle, die für mehr Klimaschutz gekämpft haben und dann aber auch normale Arbeiter in Chicago und so und New York. Der Kollege, der da gekündigt wurde, Chris Smalls, mit dem hatten wir sofort Kontakt, haben Solidaritätserklärungen abgegeben für ihn, dass die Kündigung zurückgenommen wird und diese Internationalisierung läuft. Und ich glaube schon, durch die Pandemie verstärkt sich das auch. Weil wir haben auch innerhalb in Deutschland jetzt noch einen verstärkteren Austausch unter den Kollegen, wo die ganzen Jahre eher das über auf der hauptamtlichen Gewerkschaftsschiene lief, der Austausch zwischen den Standorten, haben wir seit letztem Jahr in anfänglich wöchentlich hier und jetzt machen wir es halt so, wie Bedarf ist, alle 2 Wochen oder auch mal längere Pause oder auch wieder wöchentlich machen wir einen Call, wo wir uns austauschen und wo wir Probleme benennen an den einzelnen Standorten oder was es da Veränderungen gibt und haben da einen regen Austausch und der läuft auf internationaler Schiene genauso.
Diese Vernetzung, das ist ja eigentlich auch irgendwas, was Amazon als Firmenidee gerne hätte, also ein einzelnes Warenhaus und in der ganzen Welt kannst du bestellen, was du willst und die Menschen sind miteinander vernetzt über dieses Warenhaus. Wie wird denn darauf reagiert, dass sich die Arbeitnehmer jetzt weltweit vernetzen und dadurch Amazon sozusagen auch mehr Gegenwehr entgegensetzen?
Oh, gut, ich habe jetzt noch nicht Amazon hat sich ja dazu auch noch nicht geäußert zu unserer Internationalisierung. Wir haben ja auch Jeff Bezos auch schon angeschrieben mit einem Brief. Da kam also dann auch bis jetzt keine Reaktion, aber Amazon reagiert natürlich immer, wenn man Alabama sieht jetzt, was die auffahren an Werbung über Internetseite, um diese Wahlen da zu behindern.
Ich meine, es ist wirklich schräg. Ich habe gelesen, ich habe ein Video angeschaut von Amazon, wie sie so verschiedene anrüchige Methoden einsetzen, um Gewerkschaften in Alabama zu verhindern. Also in den USA haben sie wirklich viel Angst davor, weil das würde natürlich alles ändern. Und letztes Jahr, ich weiß nicht, ob ihr das wisst oder die Zuschauerinnen und Zuhörerinnen, aber sie haben sogar die berühmte Pinkerton-Agentur beteiligt, was uns verdeutlicht eigentlich, wie sehr wir jetzt mit einem Monopol also zu tun haben. Ihr erinnert euch oder die Pinkerton? Ja, die gibt's noch. Ja, und Amazon hat sie
angestellt. An der Stelle mal eine Empfehlung. Es ist eine YouTube-Seite, die ich gerne empfehle. Extra Credits. Die haben eine Sendung zu den Pinkertons gemacht.
Okay, super. Ja, the Pinkertons, das kennt man so aus Westerns, oder? So die schlimmen Pinkertons kommen und sie brechen die Streiks.
Fun Fact, der Mann, der das gegründet hat, war selber an Arbeitskampf in England beteiligt.
Aha, das habe ich nicht gewusst. Und was hat ihn dann so bekehrt?
Er brauchte einen Job.
Aha, okay, passt. Ja, ich meine, also, das
er ist von Arbeitnehmer zu Arbeitgeber geworden und dann
hat er das die Welt neu gesehen.
Also ich empfehle da die Sendung. Vielleicht könnte Tamara die in die Shownotes stellen. Ich stelle die Verbindung zur Verfügung.
Okay, super. Nein, also ich bin Historikerin und bin über jeden Podcast über Geschichte und so sehr, sehr froh. The Pinkertons. Also da sind wir gerade mit Amazon. Sie stellen die Pinkertons an, um Gewerkschaften zu verhindern, Streiks zu brechen. Und es wurde auch berichtet, dass Amazon gemeinsam mit der Stadtverwaltung in Bessemer die Ampelschaltung so verändert hat, beziehungsweise diese Rot-Stopp-Phase ein bisschen verkürzt hat, damit es schwieriger für Aktivistinnen ist, mit Amazon-Arbeitern, die jetzt aus dem Betrieb rausgekommen sind, zu sprechen. Also dass sie sind so weit gegangen, dass sie jetzt die Ampelschaltung geändert haben. Ja, und es wird halt auch immer wieder vom Management oder dem Management vermittelt, dass sie gegen Gewerkschaften agieren sollen. Wie sollen wir das eigentlich nennen, oder? Wir haben, ich meine, in den USA, aber sicher auch, ja, in Deutschland auch, seit 2016 immer wieder das Thema Fake News in den Nachrichten. Das ist Fake News, das ist nicht wahr. Was macht Amazon, wenn nicht Fake News? Diese Desinformationskampagnen sind echte Lügen, oder? Verbreiten sie über Gewerkschaften. Und Andreas, hast du jetzt etwas davon gespürt in Bad Hersfeld? Hast du irgendwann mal ein Video gesehen über Gewerkschaften?
Ich meine, ich kenne das Video, wie sie ihre Manager schulen. Das ist ja öffentlich geworden. Ich meine, in Hersfeld selber habe ich das nicht mit. Ich meine, wie sie ihre Manager schulen, das kriegt man sowieso nicht mit hier. Das ist halt. Ich meine, da muss man vielleicht noch mal sagen, wie Amazon aufgebaut ist. Und Amazon ist ja total hierarchisch, total top-down, es kriegt auch, der unten drunter kriegt auch nur so viel Information, dass er seinen Job machen kann, und die Manager sind ja so im Endeffekt auch arme Schweine, weil sie, jedenfalls auf der untersten Ebene, die kriegen ja auch nur gesagt, was sie zu machen haben, die haben auch keinen Spielraum, sich zu verhalten. Ja, ich meine, mit der Agentur, die da damals die Streiks niedergeschlagen hat, ist halt, das Thema hatten wir jetzt auch schon bei uns und ist eine spannende Frage, wie weit die agieren. uns da irgendwelche Knüppel zwischen die Beine zu schmeißen in der Organisierung.
Du hattest davon erzählt, wie die Amazon-Manager in Deutschland sozusagen zu einem Training geschickt werden und dann ganz verändert zurückkommen. Wie muss ich mir das vorstellen? Also wie sind die Leute vorher drauf und wie sind sie danach drauf?
Ja, du hast Manager, die sind neu, dann gehen die noch auf dich ein hier, wenn du sagst, du hast da ein Problem oder. Und dann gehen die 2 Wochen nach Luxemburg und kommen dann wieder und dann prallt irgendwie alles ab hier und deine Probleme werden nicht mehr ernst genommen und ja, man merkt einfach, die sind total verändert im Verhalten gegenüber den Mitarbeitern. Das kommt einem schon manchmal vor wie eine Gehirnwäsche.
Wir haben hier einen Kommentar gehabt von einem Nutzer Decoder. Er schreibt, Amazon Manager mit militärischem Hintergrund werden gesucht, bestimmt angenehmes Arbeitsklima. Stimmt das so? Das habe ich noch nicht gehört, aber ich glaub's ja, dem Decoder.
Die Stellenanzeige, die gab's oder gibt's hier, suchen die Leute gerade momentan für ihre Verteillager, für die Pakete, weil ja Amazon inzwischen auch Post und DHL aus dem Markt drängen will, also das auch noch selber übernimmt. Also sie machen es jetzt schon, liefern selber aus und versuchen halt da irgendwo solche Leute zu bekommen, die so ein bisschen meinen, über Drill das zu machen. Ich meine, ich habe es über die Jahre halt bei uns auch erlebt, dass welche kamen von der Bundeswehr und meinten dann im Befehlston zu sagen, wo es lang geht, hat nicht funktioniert. Also das haben wir uns dann nicht bieten lassen. Die waren dann auch schnell wieder weg.
Aber ich glaube, vielleicht meint er die Stellenanzeige, die vor einigen Tagen rumgegangen ist. Da hat Amazon Geheimdienstanalysten gesucht.
Ach die. Ja, ja. Hatte ich auch mitgekriegt. Da weiß ich nicht hier, für was sie die Leute suchen. Das, ich will nicht hoffen, um uns Gewerkschaftler auszuspionieren.
Ist doch, die Beschreibung ging so in die Richtung, irgendwas höre ich jetzt hier im Hintergrund, wieso?
Ja, und Decoder sagt, LinkedIn schickt solche Anzeigen gerichtet an unteres Management raus, macht Sinn bei hierarchischer Struktur. Nur um dich zu unterstützen, Andreas, weil du ja früher gesagt hast, Amazon ist einfach in einer Hierarchie, also so organisiert. Aber ja, das klingt alles sehr, sehr dystopisch. Und ich wollte dich nur fragen, wie schafft ihr als Gewerkschaft sozusagen etwas Menschliches jetzt reinzubringen in euren Betrieb? Weil mir scheint das alles, was man so von Amazon kennt, zum Beispiel eben, dass sie halt so hierarchisch organisiert oder Gehirnwäsche betreiben und so weiter, oder auch in Amerika, das haben wir auch vorher besprochen, dass die Leute elektronisch kündigen, also Leute, die jetzt in den Warenhäusern arbeiten, oder auch Händler, die einfach ihre Sachen auf der Plattform verkaufen, kriegen eine Nachricht, so gekündigt, entlassen und das war's. Das ist sozusagen echt das, was in den 70er, 80er Jahren in Science Fiction so imaginiert worden ist. Wir werden von den Maschinen regiert, es ist eine Dystopie. Und eine Gewerkschaft ist sozusagen nicht nur für Arbeiter da, damit sie mehr Geld bekommen, aber ist auch, oder so habe ich das immer verstanden, auch ein Versuch, Menschen, die arbeiten, wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Also was macht ihr jetzt auch vor allem in der Pandemie, wo es halt wenig Menschenkontakt gibt, um euch zu solidarisieren, um euch auszutauschen, um wieder etwas Menschliches in das Ganze reinzubringen?
Ja gut, das ist natürlich jetzt in der Pandemie sehr, sehr schwer, weil du halt im Unternehmen nicht auf die Leute zugehen kannst, weil Kontrollen da sind, dass der Abstand hält und halt, ja. Aber wir hatten auch dann im letzten Jahr dann so eine Aufkleberaktion nochmal, so eine Textilaufkleber, dass die Leute sich solidarisieren konnten und mit einer Forderung drauf, weil wir damals so 2 Euro mehr die Stunde bekommen haben, hatten wir das gefordert, dass das generell gezahlt werden soll. Und da haben dann auch etliche mitgemacht, die überhaupt nicht in der Gewerkschaft sind und haben sich solidarisch damit erklärt. Gut, wir haben ja dann letztes Jahr dann auch wieder Streiks durchgeführt und dann halt auch trotzdem, obwohl es halt schwierig ist, Gesprächsrunden gebildet und mit den Leuten reden, die Probleme aufnehmen, was die Kollegen haben hier und das dann auch wieder thematisieren gegenüber dem Arbeitgeber und der Öffentlichkeit und da Forderungen aufstellen. Ich meine, es ist natürlich außerhalb der Pandemie war das viel einfacher. Da haben wir Musikbands und Musiker dabei geholt bei den Streiks, damit da gute Stimmung ist. Haben da große Versammlungen, dass wir alle gemeinsam hier irgendwo Aktionen machen. Das ist alles während der Pandemie natürlich weggefallen. Das war schwierig und die Leute waren auch unzufrieden, weil sie den Eindruck hatten, nichts passiert. Aber wir haben sie jetzt in den letzten Wochen im November, Dezember dann doch wieder abgeholt und konnten wieder eine bessere Stimmung auch reinbringen.
Im Chat hat jemand geschrieben, dass als er bei Amazon gearbeitet hat, der Arbeitsraum videoüberwacht wurde. Gibt's sowas noch oder ist das mittlerweile eingestellt?
Ja, ist unterschiedlich. Also wir haben auch bei uns am Standort etliche Kameras, aber die sind eigentlich nur dafür da, um den um Anlagen, Maschinen zu überwachen. Oder wir haben Bereiche, wo ganz hochwertige Ware gelagert ist. Und die ist dann auch videoüberwacht hier und da wird halt auch darauf hingewiesen, dass das videoüberwacht ist. An anderen Standorten, wo die in den letzten Jahren dazu kamen, wo der Betriebsrat erst zwar einen Betriebsrat gibt, aber das alles so schwierig ist, weil die Leute befristet sind und da dann, weil Amazon halt auch dafür sorgt, dass diese Betriebsräte Netze funktionsfähig sind, wie sie sein müssten hier, weil da die Belegschaft halt noch nicht so weit ist. Und an diesen Standorten passiert das wirklich, dass da einfach überall Kameras aufgestellt werden zur Überwachung. Und da war ja in Hamburg, Winsen, war ja dann auch der Datenschutzbeauftragte des Landes, hat das ja sogar kontrolliert und bemängelt.
Entschuldigung, ich habe nicht auf mein Mute gedrückt. Ich merke bei der Diskussion, wie deprimierend eigentlich das Thema Amazon ist und wollte nur kurz einspringen mit einem eher positiven, mit einer positiven Botschaft. Wir reden über Hoffnung und Gewerkschaften und tun das mit linken Medien und bitten daher um eure Unterstützung, eure Spenden. Bitte www.halbzehn.fm/spenden. Ihr könnt damit auch Jacobin abonnieren. Andreas hat im Dezember ein super Interview für Jacobin gegeben, wo er über die Streiks damals geredet hat. Darüber könnt ihr noch lesen und über die neuen Entwicklungen, die mit Amazon passieren werden. Sicher dieses Jahr könnt ihr weiterlesen und über Arbeitsrecht überhaupt und dessen internationale Verbindungen. Aber ich wollte jetzt versuchen, ein bisschen einen positiven Ton anzuschlagen. Also in so einer Welt, wo Tech-Firmen, Tech-Konzerne entscheiden, wie wir Menschen miteinander umgehen und umzugehen haben und natürlich darüber entscheiden, ob was für Löhne wir bekommen, ist es wichtig, glaube ich, dass man darüber redet und sich austauscht. Und das machen wir bei Halbzehn FM und freuen uns auf eure Unterstützung und eure Spenden. Andreas, ich habe eine Frage, es bezieht sich wieder, also wir reden über Amazon, wir reden viel über Jeff Bezos und natürlich, es wird oft, wenn man über so Make Amazon Pay, diese verschiedenen Kampagnen so vor Augen hat, hat man immer Jeff Bezos als den Bösewicht im Mittelpunkt, weil er einfach unglaublich reich geworden ist und vor allem jetzt ein bisschen eine Urlaubsstimmung so strahlt, weil er halt so reich ist, dass ihm alles egal ist. Er will aber zurücktreten.
Er hat sehr viel gearbeitet, Tamara, und hat jetzt einen wohlverdienten Rentenplan erreicht.
Der dürfte aber wirklich so ein Micromanager sein. Also der dürfte wirklich unerträglich gewesen sein. Ich habe das so beschrieben gesehen in einem New York Times Artikel, dass er so andere Control Freaks so zu Hippies macht. So Kontrolle brauchte die ganze Zeit. Und früher hat man als Händler, wenn man gekündigt wurde oder wenn man halt auf der Plattform nicht genug Kunden gehabt hat man sich direkt an Jeff Bezos wenden können, weil er war einer der wenigen, der überhaupt solche E-Mails beantwortet hat. Also jetzt halt nicht mehr so, aber Jeff Bezos ist wirklich berühmt dafür, dass er so er hat dieses Geschäftsmodell entwickelt und er hat diese Firma, also diesen Konzern entwickelt. Das ist echt, kann man schon sagen, also es ist halt, er ist zum richtigen Zeitpunkt da gewesen und hat natürlich die richtigen, ja, einfach Gelegenheiten nutzen können, aber er hat auch eine Idee gehabt, wie er dieses Geschäftsmodell entwickeln kann. Das hat er erfolgreich gemacht. Aber er, ja, wie Jenny sagt, das hat viel Arbeit, viele Jahre Micromanaging macht einen müde und er will jetzt zurücktreten und eine andere beratende Funktion in der Firma, glaube ich, übernehmen. Ich weiß nicht, ob da darüber geredet wird in Deutschland, aber was können wir eigentlich von seinem Nachfolger Andy Jassy erwarten? Weil Bezos hat vor kurzem einen sehr kritisierten Auftritt gehabt vor dem US-Kongress. Und glaubst du, also ist sein Rücktritt ein Versuch, das Erbe und die Verantwortungen darauf auf Jassy abzuwälzen? Ist es vielleicht ein Schuldeingeständnis oder ist es für dich nur eine reine interne Umorganisation der Geschäfte?
Ich glaube wirklich, dass das nur eine Umorganisierung ist. Also es wird in der Art und Weise, wie Amazon funktioniert, glaube ich, nichts ändern. Ich meine, gerade wenn man überlegt, dass der Chef von AWS praktisch dann komplett Chef werden soll vom Konzern, wenn man bedenkt, der Vizechef von AWS war ja ausgeschieden aus dem Unternehmen, weil er das nicht mehr akzeptieren konnte, wie die Art und Weise ist, wie Amazon arbeitet und die Bedingungen. Und also gehe ich mal von aus, dass der neue Chef dann ähnlich tickt wie Jeff Bezos.
Ja, das glaube ich auch, aber meine Frage ist, ich weiß nicht, ob sich ob es auch nicht einfach, ob wir nicht satt geworden sind. Also wie du auch früher gesagt hast, Arbeiterinnen haben früher mehr Angst gehabt. Jetzt sagen sie dem Manager, nein, lass mich in Ruhe oder was auch immer. Also vielleicht ist es jetzt wirklich so, auf Englisch sagt man so, the tipping point. Also es ist so weit gekommen mit Amazon, dass sie vielleicht ein bisschen zurückrudern müssen. Das werden wir auch sehen, glaube ich, mit Bessemer in Alabama, weil wenn sie jetzt eine Gewerkschaft dort gründen, wird das, glaube ich, schon ein massiver Schlag für Amazon sein. Aber ja, keine Ahnung. Also insofern, ich wollte nur fragen, was du denkst, ob das jetzt symbolisch wichtig ist oder nicht. Und du sagst, das ist wahrscheinlich nur der Jassy ist kalt Bezos 2. Das könnte man auch, glaube ich, in einer Position des Arbeiters auch vollkommen nachvollziehen, weil das der Konzern sagen, und die Leute.
Ich kenne den nicht, den Chef von AWF, deswegen. Ich weiß es nicht, aber ich stell mir das halt so vor, weil die Struktur von Amazon ist so, und obwohl das mit den E-Mails beantworten von Jeff Bezos funktioniert heute noch so.
Also wirklich? Selbst,
wenn du von der unteren Ebene hier eine E-Mail an ihn schickst, du kriegst eine Antwort.
Okay, und auf Englisch, oder? Schreibt man niemand
auf Englisch? Nein, auf Englisch.
Und wenn das nur dazu da ist, um Jeff Bezos aus der ersten Reihe, aus der Schusslinie zu nehmen und er im Hintergrund weiterhin die Fäden zieht, nur er halt dann nicht derjenige ist, der permanent im Senat auftauchen muss?
Er bleibt ja sowieso Chef. Ist ja nur nicht mehr vorne im Operativen, sondern im Verwaltenden.
Ja, aber wird dann halt ein anderer vorgeladen, wa? Da ist er dann fein raus.
Ja, aber Amazon bleibt Jeff Bezos, oder Jeff Bezos ist Amazon, bleibt ja verbunden. Da müsste er ja schon komplett aus dem Unternehmen ausscheiden und seine Aktien auch noch verkaufen.
Ihr kennt sicher, das ist jetzt ein Volk, Entschuldigung für das Thema, aber Jeff Bezos ist mir so eine unsympathische Figur, natürlich wegen dem ganzen Geld, aber vor allem wegen irgendwelchen geleakten Chats, glaube ich. Also ein paar SMS, die was vor einem Jahr oder vor zwei Jahren rausgekommen sind zwischen ihm und einer Liebhaberin. Kennt ihr die?
Nein.
Nein? Jenny, ja, okay. Es ist mir nur unsympathisch, weil er hat scheinbar so SMS geschrieben, die ich weiß nicht. Also Vanilla ist nicht mal ausreichend. Also hat nur die wirklich fadesten, traurigsten Chats geschickt, um seiner Liebhaberin einen Gefallen zu tun. Und das war sozusagen quasi verbrecherisch, weil ich glaube, es war nicht eine echte Beziehung, aber der Inhalt dieser SMS waren so leer. Und es war schwierig für mich vorzustellen, was für einen Mensch überhaupt so dahinter steckt, was für einen Mensch überhaupt solche Sachen schreibt und so. Ich meine, wenn ich höre, er kündigt Leute per am liebsten elektronisch, oder das ist so seine große Erfindung, ist das alles, all diese so menschlichen also Funktionen einfach von Computers übernommen werden, da denke ich mir, das muss irgendjemand sein, der Menschen hasst oder Menschen nicht mag. Und wie du sagst ja, wenn Jeff Bezos die Firma Amazon ist, dann ist Amazon so dementsprechend auch ein Konzern, der auf Menschenhass gebaut worden ist. Kann man das so sagen oder ist das halt übertrieben? Ist es ein bisschen übertrieben von mir?
Schwierig jetzt zu sagen. Ich meine, das war best, man müsste es selber erleben, ne? Weil auf der einen Seite zählt der einzelne Mensch nicht viel in dem Unternehmen. Auch wenn sie einem das erzählen, dass jeder Einzelne wichtig ist. Und die Sache ist auch die, man ist auch immer irgendwie total freundlich zueinander. Man wird ja auch geduzt, jeder duzt sich im Unternehmen.
Ach so, auch wenn es so hierarchisch ist, man duzt sich, so dein Manager, ja. Wow, okay.
Ja.
Ist das nicht dieses Ding von Silicon Valley? Alle sind irgendwie in einer sozialen Gemeinschaft und der Arbeiter ist dein Freund und sowas alles.
Ja. Ich glaube, das ist so in die Richtung hier. Und das soll dem Untergebenen praktisch irgendwo eine Gleichberechtigung vorgaukeln.
Und es soll ihm ein schlechtes Gewissen machen, wenn er sich über die Arbeitsbedingungen beschwert, weil du beschwerst dich ja bei der Familie darüber.
Obwohl, da gibt's auch lustige Anekdote bei uns im Unternehmen. Hat dann ein Manager einen Mitarbeiter angesprochen und hat ihn geduzt dabei. Und der Mitarbeiter: Seit wann habe ich Ihnen erlaubt, mich zu duzen? Und der Manager redet wieder weiter, duzt ihn wieder und sagte der: Nochmal, ich habe Ihnen nicht erlaubt, mich zu duzen. Der Manager, der wusste nicht, wie er damit umgehen sollte und wollte alles weitermachen mit duzen. Ich weise Sie nochmal darauf hin, dass Sie mich nicht duzen dürfen, sonst werde ich meinen Anwalt einschalten. Und da stand ein anderer Vorgesetzter dabei, ne? Der gab dann auf, der Manager ging weg und der andere Manager schon total eingeschüchtert und sieht den dann plötzlich. Mich können Sie ruhig duzen, ist alles in Ordnung.
Das ist super.
Psychologische Folter nennt man das.
Man muss auch mal zurückzahlen.
Ja,
ne?
Das ist perfekt.
Aber es ist auch eine vollkommene Perversität, oder? Weil, ich erinnere mich, oder ich glaube, ich habe das bei Orwell gelesen über den spanischen Bürgerkrieg. Das war so die große Leistung oder der erste Schritt, den sie dort gemacht haben. Also die Partisanen war, sich zu duzen gegen. Also wir sind Genossen, wir duzen einander. Und dann duzt dich dein Manager, der von dir erwartet, dass du. Es ist wirklich so pervers, so das zu erwarten von jemandem, der halt nicht gleichrangig mit dir ist und nicht nur das, sondern jemanden, den du aktiv ausbeutest. Und irgendwer hat geschrieben, Entschuldigung, Decoder, das Geduze wird doch in Deutschland auch schon massiv eingeführt, liest man in jeder dritten Stellenanzeige, vor allem in Startups, schlechtes Zeichen. Allerdings, Jenny hat auch gemeint, das ist so eine Silicon Valley-Geschichte, so wir sind in einer Gemeinschaft, der Co-op, wir reden miteinander, das ist ganz easy, das ist vielleicht auch ein bisschen so Makel meiner Generation, so von Millennials, die miteinander so umgehen, als ob es keine Macht gäbe, obwohl sie ja die ganze Zeit über ihre, weiß ich nicht, wie gestresst sie sind und also Macht sozusagen in sich, in jedem Körperteil spüren. Aber
ich möchte da kurz einhaken, als jemand, der in einem doch sehr angeblich hierarchischen System arbeitet, weil ich bei der Verwaltung Beamtin bin. Wir haben eine unglaublich flache Hierarchie. Ich habe bloß zwei Chefs über mir und dann kommt schon der Minister. Insofern, sehr viele Hierarchie gibt's da nicht, da wird aber auch nicht sehr viel geduzt, sondern man sieht sich, man hat Respekt vor seinen Kolleginnen und Kollegen und wenn das Du angeboten wird, dann nimmt man das auch an, aber das dauert halt eine Weile und ich finde das ehrlicher und angenehmer, weil es ist halt eine Arbeitsatmosphäre, es ist keine familiäre Atmosphäre und ich finde dieses übertriebene Duzen bewirkt, dass man keinen gesunden Abstand zwischen dem Privaten und der Arbeit hat. Und das wird natürlich auch mit Absicht gemacht, damit du den Abstand zu deiner Identifikation als Arbeitnehmer verlierst. Damit du das Private mit dem Arbeiten verbindest und das ist nicht gesund. Wollte ich bloß mal so sagen.
Also Entschuldigung, Andreas, du wolltest auch etwas. Duzen ist wirklich das Thema.
Ich weiß ja nicht, ob jetzt Amazon gerade hier in Deutschland auch viele Spielregeln für Management eingeführt hat aus Amerika oder ob das jetzt von diesen Management-Schulen her auch kommt hier, dass auch diese ausgebildete Elite, das auf diesen an den Unis da schon so beigebracht bekommt, aber ich erlebe es, dass gerade viele die Art und Weise, wie Amazon arbeitet, irgendwie versuchen zu kopieren. Auch. Ich meine, Zalando braucht man nicht drüber reden. Das ist ja eine 1-1-Kopie von Amazon, weil das waren ehemalige Amazonier, die das aufgebaut haben. Also Das sind ehemalige Ex-Manager, sind rübergewechselt und haben das praktisch aufgebaut.
Ich meine, ich habe mir jetzt lange überlegt, weil diese Geschichte mit Silicon Valley und Kalifornien fasziniert mich schon seit langem. Irgendwer hat jetzt auch, ich glaube, Entschuldigung, wir werden jetzt immer wieder auf Decoder, du schreibst die besten Sachen heute in den Chats. Ja, im Englischen gibt's natürlich kein Du, kein Sie, alles in You. Aber dieses so, im Englischen, auch wenn es sozusagen diesen Unterschied nicht gibt, es gibt so natürlich so ein Casual Speak, so man ist so die Best Buddy, so wir sind halt alle, also Genossenkumpel, auch wenn ich dein Boss bin, ist es nicht, das muss dich jetzt nicht kümmern, wir sind entspannt und so weiter und so fort. Aber ich meine, im Prinzip weiß jeder, dass das eine Lüge ist und vorgetäuschte so Solidarität oder Freundlichkeit oder vorgetäuschte so wir sind auf der gleichen Ebene, sind wir halt nicht. Das habe ich auch sogar auf der Uni in Amerika erlebt, dass halt so richtig krasse Professoren, die so, weiß ich nicht, die Top-Gehalte verdient haben auf der Uni, dann auf einmal so E-Mails schreiben, wo nichts groß geschrieben wird, alles so informell. Das ist auch, glaube ich, einfach, also ist es jedem bewusst, dass es halt eine Macht Sache ist, wenn man unglaublich so informell ist. Aber aus was ich eigentlich, worauf ich jetzt hingehen möchte, ich möchte etwas Positives sagen. Mit Amazon gibt es so viel Negatives. Und aus Silicon Valley, aus Kalifornien kommt natürlich diese so Tech-Kultur, die gerade so unglaublich ausbeuterisch ist, sei es jetzt Amazon oder so Firmen wie Uber und Lyft und so weiter. Aber es kam auch, glaube ich, eine Idee, dass man, es war ein Versuch in den USA und Kalifornien, so etwas wie eine Gemeinschaft, so Workers Co-op heißt das, zu gründen. Die Idee, dass sozusagen als Firmen gibt, das gibt's auch in Italien, jetzt, wenn wir über Europa reden, dass nur Arbeiterinnen gehört und dass sie auch demokratisch entscheiden, was gemacht, produziert wird, wie viel produziert wird oder hergestellt und so weiter und so fort. Und es also gibt keine Manager. Genau, also Genossenschaft, Arbeit, also Workers Co-ops, werden sie jetzt so technisch genannt. Ich denke, es ist eine Paradeiser-Firma, glaube ich, in den USA. Ich vergesse leider immer den Namen. Aber sie haben so, ja, es ist eine Arbeitergemeinschaft. Und ich meine, wenn, also die Gewerkschaft ist da nicht nur, um bessere Löhne zu verlangen, aber auch, wie wir ein bisschen so besprochen haben, auch um ein anderes Weltbild zu präsentieren. Und glaubst du, ich meine, gehen wir jenseits sozusagen, Amazon zahlt uns, was müssen wir eigentlich mit Amazon machen, damit wir in einer besseren Welt leben? Du sagst, Amazon verschmutzt die Welt, es gibt größere Probleme als nur sozusagen die Löhne zu verbessern, obwohl das sozusagen das zentrale Problem ist, Ausbeutung. Wie siehst du das alles in Zusammenhang miteinander? Siehst du Hoffnung da in der Zukunft, dass sich da was ändert, dass man so Amazon stürzt?
Ja, ich meine, stürzen ist natürlich, ich meine, ich arbeite ja für das Unternehmen aber zumindestens müssen da Spielregeln aufgestellt werden. Aber es kann ja nicht sein, dass sich Amazon der Verantwortung komplett entzieht, keine Steuern zahlt, eine riesige Umweltverschmutzung, allein die ganzen Server, für die Datenspeicherung, das ist immense CO2-Produktion und auch, wenn ich überlege, die ganzen LKWs, die hier durch Europa hin und her fahren, um die Ware zu transportieren, das ist Wahnsinn. Ich meine, die LKWs gehören nicht zu Amazon, das sind andere Unternehmen, die halt das für Amazon, aber im Endeffekt muss man sie ja auch mit einbeziehen und dann die Löhne natürlich auch unsere Gewerkschaft ist ja auch, die verlangt zum Beispiel die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen im Einzelhandel. Würde jetzt nicht nur Amazon betreffen, sondern viele andere Unternehmen auch. Das wäre zwar in Deutschland eine Sache, die relativ leicht gehen würde, wenn der Gesetzgeber dieses machen würde. Mir wäre es zwar lieber, wir würden als Arbeiter uns alle komplett organisieren zu 100% und würden dann selbst hier Amazon in die Knie zwingen und einen Tarifvertrag abschließen. Aber weiß nicht, ob wir so mächtig werden. Zumal Amazon halt die ganzen letzten Jahre extrem expandiert. Jedes Jahr werden neue FCs aufgemacht und da ist halt schwierig, da auch immer wieder eine Organisation aufzubauen in dem Standort, der dann streikfähig ist. Das ist schon teilweise so ein bisschen Hase- und Igel-Spiel.
Da unterstützte ich einen Zuschauer und sagt, dass er nicht glaubt, dass bei Amazon, einfach einem so gigantischen Unternehmen, irgendwas gemacht werden kann ohne eine massive soziale Bewegung.
Jenny, ja, die gibt's in der Gewerkschaft.
Ja.
Ihr müsst auch in der Gewerkschaft Mitglied sein, Leute.
Ja, Gewerkschaft Mitglied natürlich. Keine Ahnung. Also wir brauchen auch, glaube ich, auf alle Fälle, und das hast du aber auch angesprochen, Andreas, mehr Eingriffe vom Staat, oder? Weil der Staat ja schafft sozusagen die Bedingungen für diese Konzerne. Also sie macht es auch möglich, dass sie Leute ausbeuten.
Ja, wie gesagt, die gewerkschaftlichen Rechte sind ja, könnte man stärken, aber es ist ja auch, es wird in Europa seit Jahren über eine Tech-Steuer diskutiert und also gerade die deutsche Regierung, die sich vehement dagegen wehrt, Unternehmen wie Amazon, Google und die da noch mehr, die zu besteuern.
Auf alle Fälle, ja, die zu besteuern, weil ich meine, letztendlich, ich weiß nicht, ich kann jetzt über die USA konkret reden, verlieren Schulen zum Beispiel Unglaubliches jetzt an Steuergeld, weil Amazon halt nichts an Steuern zahlt. Und es ist echt wirklich so eine bodenlose Frechheit, dass das so ist, weil unsere Infrastruktur, unsere öffentlichen Institutionen in Amerika sind kaputt oder werden halt kaputt gemacht von solchen Konzernen und solchen Firmen.
Und bei den Löhnen ist ja, wenn man überlegt, wenn einer sein ganzes Leben bei Amazon arbeitet, das normaler Picker, Packer und die unterste Jobebene, der kann hinterher, wenn er in Rente geht, aufs Amt gehen und kann aufstocken. Und damit produziert ja Amazon wieder Belastungen für die Gesellschaft. Finanzielle Belastung für die Gesellschaft. Also von der Seite her müssen die Löhne auch höher werden.
Ja, aber das ist nicht nur leider ein Problem, das Amazon produziert hat, sondern das ist in den Kinderschuhen, in den Geburtswehen sozusagen von Hartz IV damals schon so festgelegt worden, dass man das machen kann. Und die Politik hat darin nichts geändert, nicht in der Großen Koalition, nicht mit Hilfe der SPD oder sonst was. Und das nutzen Unternehmen generell aus. Vor allem die größeren, nicht nur Amazon, sondern auch andere deutsche Unternehmen. Insofern ist das, muss man leider so sagen, nicht nur eine Sache, die Amazon macht, sondern wirklich sehr, sehr viele Unternehmen in Deutschland.
Entschuldigung, deshalb halt natürlich Gewerkschaften unterstützen. Ich meine, wir haben hier einen gewerkschaftsskeptischen Kommentar gehabt von Jonas, dass er einfach gar nichts damit anfangen kann, aber wahrscheinlich, weil er selber Student ist und nicht viel mit Gewerkschaften zu tun hat, aber er glaubt auch, dass Gewerkschaften schwach sind. Ich meine, dazu, mir fällt nur ein Kommentar von Sam Ginden. Sam Ginden war Leiter der Trade Union, das ist die Gewerkschaft in Kanada für Autoproduzentinnen. Und er hat irgendwann mal in einem Interview gesagt, Gewerkschaften sind natürlich so, die sind auf Reaktion umgestellt. Also vor allem seit 1970 und die ganze, also der wirtschaftlichen Krise damals, 1970. Gewerkschaften reagieren immer nur. Und es gibt sozusagen, ich glaube, man sollte das so sehen, es gibt Gewerkschaften stehen in einem Verhältnis zu dem Staat und müssen sozusagen, und insofern werden auch oft dafür kritisiert, was sie da einbüßen müssen, um sozusagen Sachen zu bekommen, die sie brauchen. In den USA kennt man das, dass die Gewerkschaften sozusagen auch manchmal auch konservativ sind, auch sozial konservativ, zum Beispiel in den 70er Jahren, dass sie halt, also die meisten Gewerkschaftler für den Vietnamkrieg waren und nicht gegen den Krieg waren. Da kam es zu einer Spaltung zwischen so verschiedenen linken Flügeln. Aber ich meine, ohne eine Gewerkschaft und man ohne einfach eine Kenntnis, dass eigentlich Mehrwert, Ausbeutung so im Zentrum des Problems steht, alle unsere Probleme können darauf zurückgeführt werden, sind wir nirgends. Und wir müssen sozusagen die Gewerkschaften, glaube ich, das wäre meine Antwort auf dich, stärker machen, um sozusagen das Problem von schwachen Gewerkschaften zu lösen. Aber wie siehst du das, Jenny und Andreas?
Ja. Ich meine, ich bin Beamtin, trotzdem bin ich in der Gewerkschaft. Ist immer gut, in der Gewerkschaft so generell zu sein, weil es geht ja nicht nur um mehr Geld, wie Andreas angedeutet hat, es geht auch um den Arbeitsschutz. Du bist geschützt gegenüber deinem Arbeitnehmer. Hast die Möglichkeit auf Rechtsberatung, die eine Gewerkschaft bietet und alles sowas. Das ist für mich das Argument, überhaupt als Beamte in der Gewerkschaft zu sein. Aber ich würde es auch jedem Arbeitnehmer empfehlen. Ich würde es auch schon Studenten empfehlen. Also natürlich haben Studenten an sich keine Gewerkschaft, aber wenn man irgendwo arbeitet, sollte man schon in einer sein. Und das Problem, das Gewerkschaften haben, sind ja, dass sie so wenig Menschen haben, die Mitglied bei ihr sind. Und das Potenzial der Mitgliedschaft wird immer geringer. Das bedeutet auch, die Themen, für die sich diese Gewerkschaften einsetzen, werden immer geringer. Ja, die kümmern sich nur noch um ihre Mitglieder. Und das war's dann. Und umso kleiner dieser Pool wird, umso elitärer werden auch die Themen, mit denen sich die Gewerkschaft auseinandersetzt. Also insofern ist es vielleicht angebracht, Gewerkschaften wieder zu stärken, indem man einfach Mitglied wird, wenn es an der Zeit ist. Und es gibt auch sehr viele junge, engagierte GewerkschaftsmitgliederInnen, die ich schon gesehen habe während meiner Ausbildung, die auch was für so Richtung anderer Blickwinkel auf den Arbeitskampf tun wollen, die es schwer haben, gerade weil sie nicht genug Unterstützung haben in den doch älter geprägten Gewerkschaften.
Und wir haben einen Gewerkschaftler hier mit uns. Was sagst du, Andreas, zu dieser Frage, die wir bekommen haben über Gewerkschaften?
Ja, ich meine, klar sind immer Gewerkschaften sind nur so stark, wie sie Mitglieder haben aber wie gesagt, wir haben bei uns am Standort haben wir eine extreme Entwicklung gehabt von wenigen Mitgliedern zu über 1000 Mitgliedern und das hat auch was bewirkt. Auch wenn wir bis heute keinen Tarifvertrag haben, haben wir aber schon einiges bewirkt am Standort. Wir hatten wie gesagt 6 Jahre keine Lohnerhöhung. Dann haben wir uns organisiert und plötzlich zahlte der Amazon wieder Lohnerhöhungen jedes Jahr. Wir hatten ein Weihnachtsgeld gefordert, haben wir gesagt bekommen, das ist einem amerikanischen Unternehmen überhaupt nicht darzustellen, warum sie Weihnachtsgeld bezahlen. Eine Leistung, wo keine Leistung dahinter steht.
A Bonus. Das bekommen nur so White-Collar-Workers, so Angestellten und so, aber keine Arbeiter.
Das Jahr drauf plötzlich, ja, wir zahlen jetzt auch ein Weihnachtsgeld.
Super.
Es ist zwar nicht auf der Höhe, was im Tarifvertrag drin steht, aber die Zahlen. Und so gibt's so viele kleine Dinge, die wir schon erkämpft haben. Aber wir haben halt das große Ganze, einen Tarifvertrag haben wir noch nicht erreicht. Aber wie gesagt, wir treiben sie vor uns her. Also würde ich mal sagen.
Und glaubst du, enden wir eigentlich mit dieser Frage? Glaubst du, ich habe damit begonnen, damit schließen wir den Kreis. Glaubst du, es wird in der nächsten Zukunft einen Tarifvertrag?
Also ich glaube schon, dass wir das schaffen.
Das ist mal Hoffnung. Also in einer relativ hoffnungslosen
Hoffnung. Wenn ein Jahr Hoffnung braucht, dann dieses. War das letzte Jahr schon schlecht.
Hoffnung muss man immer haben, weil sonst fehlt einem die Motivation zu kämpfen. Ich habe das Ziel, den Tarifvertrag zu erreichen mit meinen Kollegen. Und dafür werde ich kämpfen.
Dann wünschen wir dir wirklich, Andreas, aus tiefstem Herzen, dass ihr das schafft. Weil ich glaube, Solche Kämpfe sind gerade in der Pandemie die Kämpfe, die wir halt führen müssen und die wir auch besprechen müssen in der Öffentlichkeit. Also wie wir es hoffentlich heute für euch getan haben auch, dass wir ein bisschen über die Funktion der Gewerkschaft geredet haben, hat mich eher überrascht, aber es stimmt wirklich. Also man vergisst immer wieder, was eine, und da muss ich mich auch bei dir, Jenny, bedanken, auch für deine Perspektive über Gewerkschaften. Das ist, Entschuldigung, wir haben scheinbar jemanden. Okay, noch eine Frage und dann enden wir. Okay, mein Bedenken, was Gewerkschaften angeht, ist einfach, dass ich Angst habe, einen Kampf zu führen, der von vornherein verloren ist. Jeder, ich meine, das kannst du von jeder Sache behaupten, oder? Ich meine, ich glaube, gerade bei Gewerkschaften gibt's genug historischen Beweis, dass wenn die Menschen sich vereinigen, wenn sie kollektiv miteinander kämpfen, wenn sie eben so etwas wie einen Kollektivvertrag verlangen, dass das dann auch besser wird. Ich lese gerade ein Buch. Entschuldigung, das habe ich jetzt auch nicht so geplant. The Turbulent Years, A History of the American Worker, 1930 to 1940. Man vergisst immer, gleich nach der Depression in Amerika waren die besten Jahre für Arbeiter. Das hat sich auch niemand gedacht in den 20er Jahren. Und warum? Weil die Gewerkschaften da stark waren und sich organisiert haben und weil es eine CIO gegeben hat. Ich meine,
Dekoda schreibt es am besten. Er sagt, wer nicht kämpft, hat schon verloren.
So könnte man das auch ausdrücken. Ich weiß nicht, Andreas, noch ein Wort dazu, also der Kampf, du glaubst, man wird den Vertrag.
Ja, ich glaube daran, dass wir das schaffen. Und wie gesagt, also zu dem Kollegen, der da Zweifel hat, ich einfach Kollegen suchen, die auch die Probleme haben und sich zusammentun und zusammen sich organisieren. Das ist dann schon Gewerkschaft. Man muss nicht immer den, na klar, ist das, irgendwo steht da ein großer Apparat dahinter, aber in meinem Umfeld muss ich mich organisieren und Zusammenhalt schaffen. Gleichgesinnte suchen,
darüber austauschen und zwar nicht nur in, wie wir reden immer über linke Medien sind sehr wichtig. Ich erinnere euch, bitte spende bei H10 FM, damit wir solche Diskussionen auch weiterführen können. Das machen wir sehr gerne in unserer Freizeit, h10.fm/spenden. Da könnt ihr auch gleich Jacobin abonnieren, um aufregende Gespräche wie halt ein Interview mit Andreas, das im Dezember publiziert worden ist, zu lesen. Ja, linke Medien sind natürlich wichtig, also im Sinne von Diskussionen zu diesen Themen sind wichtig, aber auch, glaube ich, das Bewusstsein, was du eigentlich früher angesprochen hast, Andreas, dass man sich mehr traut. Das ist, glaube ich, das Wichtigste und das ist etwas, was sozusagen auch bei dieser Frage formuliert wurde. Man muss glauben, dass es so etwas wie einen gemeinsamen oder kollektiven Willen gibt. Wenn man nur von der einzelnen Situation ausgeht, sieht natürlich alles hoffnungslos aus. Aber wenn man sich halt vereinigt, schaut das dann doch anders aus. Und ich glaube, man muss sozusagen aus einer Mentalität, das schafft halt der Kapitalismus, dass es dich isoliert, all deine Probleme sind selbst verursacht. Ich meine, das sind sozusagen die Krankheiten, mit denen wir gerade umgehen. Und da würde ich sagen, eine Gewerkschaft ist sozusagen schon ein Mittel dagegen, um diese Krankheit zu bekämpfen. Das wäre auch eine, Entschuldigung, wir haben halt eine Pandemie und ich habe gerade eine Krankheit-Metapher rausgepackt, aber ich glaube, das wäre auch vielleicht ein Blick auf dieses Problem. Okay, wir müssen aber leider zum Ende kommen. Ich würde mich sehr gerne, also ich werde mich jetzt verabschieden und ich würde mich sehr, sehr gerne bei Jenny und bei Andreas für eure Teilnahme bedanken, für ein sehr aufregendes Gespräch heute. Danke.
Ich danke für die Einladung, Tamara, und auch dem ganzen Cast von Halbzehn FM.
Und danke, und Andreas.
Auch danke an Andreas.
Ja, ich bedanke mich auch für die Einladung und hat Spaß gemacht.